Hallo Welt da draußen, hier ist wieder Surfing Linux mit Stefan Pfister und ich habe mir heute einen sehr netten Gast eingeladen, nämlich Andrea Weierbusch. Andrea, möchtest du dich gerne mal kurz vorstellen?
Ja, hallo ebenfalls Welt da draußen. Mein Name ist Andrea Weierbusch. Ich werde in einem Monat 58 und ich habe mich an Linux endlich auch mal dran gewagt, obwohl ich es schon viel früher hätte machen sollen. Und ja, ich bin Achtsamkeit- und MBSR-Lehrerin, habe eine Meditationsgruppe und bin so ein kleiner Computer-Nerd. Also ich habe irgendwann die Angst vor dem Computer verloren und ich probiere einfach aus. Also ich habe nicht Informatik studiert oder sonst irgendwas, aber Computer faszinieren mich. Ich fuchs mich da gerne rein.
Da bist du hier genau richtig. Ich bin auch kein Informatiker. Auch wenn ich schon seit Jahrzehnten Linux verwende, bin ich ja, wie ich öfters mal erwähne, in diesem Podcast ja eigentlich nur Lehrer für Deutsch und Geschichte und kein Informatiklehrer. Aber heutzutage, eigentlich schon seit etlichen Jahren, kommt man am Computer und Co. gar nicht mehr vorbei. Und Linux hat schon seit sehr, sehr langer Zeit für mich so einen festen Bestandteil in meinem Leben. Wie bist du zu Linux gekommen?
Ja, wie gesagt, ich hätte schon viel, viel früher anfangen sollen, aber mein Mann hat da großen Respekt davor und hat mich immer davor gewarnt, in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, wenn da was dran ist, kann ich dir nicht helfen. Und jetzt im Zuge von Windows 11 kam Linux immer häufiger vor, Man las immer mehr davon oder ich las immer mehr davon und dann hat auch mein alter Aldi-Laptop so langsam auf Windows die Grätsche gemacht, er wurde mal langsamer und dann sagte mir ein Kumpel, pack dir doch Ubuntu da drauf, da brauchst du dich nicht viel umgewöhnen und das braucht gar nicht so viel Platz wie Word und so, wie Windows. Und dann habe ich einfach mal den Sprung ins Linux-Wasser gewagt und habe mir da Ubuntu draufgehauen. Ja, inzwischen habe ich trotzdem einen neuen Laptop, weil auch, der Aldi-Laptop, der war einfach alt und der war überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber ich nutze ihn immer noch für meine Meditationsabende, die online laufen und da ist eben immer noch Ubuntu drauf. Genau. Und wie lange ist das jetzt her? Ein Jahr? Anderthalb? So in dem Dreh.
Genau. Und läuft soweit stabil?
Auf dem alten Laptop ist es, nachdem ich jetzt nur noch die benötigten Programme drauf habe, ist es stabil und es bläst auch kaum noch. Ich habe mir inzwischen einen, darf man hier so Werbung machen? einen oh. Tuxedo gekauft.
Ist erlaubt.
Also ist erlaubt, gut.
Es zählt ja nicht als Werbung, wenn du ein Gerät selber gekauft hast und es in deinem Alltag real benutzt.
Gut. Also ich habe mir ein Tuxedo gekauft und habe denen gesagt, ich möchte mein Ubuntu selbst einrichten und die haben das tatsächlich so gemacht, dass ich dann die Installation zu Ende geführt habe und ich habe mir zum Beispiel nicht das komplette Ubuntu da drauf geholt, so nach dem Motto, mach du mal, sondern ich habe gesagt, so, ich möchte mir die Programme, die ich haben möchte, selbst aussuchen und nicht das drauf haben, was du mir da drauf knallst. Genau. Und der läuft natürlich wie ein Schnürchen, ist ja klar. Der ist nagelneu. Es wäre eine Schande, wenn das nicht täte.
Ja, die haben ja ihr eigenes Betriebssystem entwickelt. Der Vorteil ist sicherlich, dass die Hardware da komplett in allen Teilen unterstützt wird. Hast du da mit Ubuntu irgendwelche Einbußen, dass irgendetwas schlechter läuft, WLAN zum Beispiel oder die Kamera oder das Mikrofon schlechter angesteuert wird?
Also bisher habe ich noch überhaupt gar keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe aber, wie gesagt, auch nicht das Tuxedo da drauf, sondern ich habe Ubuntu drauf. Die bieten ja beides an, ne?
Ja.
Oder meinst du jetzt noch eine Etage drunter?
Nö, nö. Also die Firma selber heißt ja Tuxedo und es gibt dieses Tuxedo OS, dieses Tuxedo-Betriebssystem. Und das haben die ja eigens für ihre eigenen Geräte entwickelt, die sie da verkaufen.
Genau.
Also das Tuxedo-Originalbetriebssystem, das müsste genauer, individueller auf dein Laptop zugeschnitten sein als Ubuntu.
Also ich habe so ein Tuxedo-Control-Center. Damit habe ich mich auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Da müsste ich jetzt glatt noch mal reinschauen, was ich da mitmachen kann. Aber ja, da habe ich schon ein paar Einstellungen gemacht. Aber sonst habe ich mit dem Tuxedo selbst nicht so viel zu tun. Ich habe, wie gesagt, Ubuntu da drauf.
Ja, okay, also die haben dann aber schon dafür gesorgt, dass alle Treiber drauf sind und alles funktioniert.
Denke ich, ja. Also das Mikrofon vorhin habe ich einfach eingestöpselt und es wurde erkannt und funktioniert. Und du hast gesagt, du kannst mich gut hören. Also
ich kann dich sehr gut hören.
Gut
zu sein. Die Tonqualität ist gut, nur gerade eben hatten wir wieder einen kleinen Aussetzer. Daher gehe ich mal davon aus, dass wir deine lokale Aufnahmespur dann später brauchen werden. Aber jetzt ist er wieder weg und die Qualität ist wieder 1A.
Okay, ich muss ruhiger sitzen vielleicht.
Das kann sein. Das ist zu viel Temperament. Ja. Bist du über ein Audio-Interface drin oder hast du direkt eingestöpselt in dein Tuxedo-Laptop?
Ich habe direkt eingestöpselt.
Okay. Weil das heißt ja immer so bei Laptops, das direkt einstöpseln ist dann von der Qualität her nicht so gut, aber ich merke gerade nichts. Also du kommst glasklar rüber.
Das liegt vielleicht an Röd oder Rode, wie man es nennen möchte. Schon wieder Werbung. Ja.
Ja, also genau. wenn wir Geräte sprechen, Mikro, die wir selber benutzen, dann dürfen wir das. Also das ist kein Problem mit Werbung. Und in dem Hobby-Podcast wird sowieso alles gemacht, was Spaß macht. Also.
Genau.
Aber nicht mal auf Amazon zählt es als Werbung, wenn man selber benutzt und gekauft hat.
Ja, habe halt ein gutes Mikro hier stehen, was ich eben für meine Online-Meditationsabende brauche. Da spreche ich ja auch durchaus etwas leiser und ruhiger und das muss mich immer noch gut aufnehmen. Genau.
Ja, hört sich gut an. Das ist dann wahrscheinlich ein USB-Mikro.
Das ist ein USB.
Ah, ja, genau. Das hat eben sein Audio-Interface direkt an Bord. Deswegen.
Ja, genau.
Also wenn es kein
USB heißt das, glaube ich.
Ja.
Ich bin deswegen sehr zufrieden damit.
Deswegen funktioniert es. Das hat sein Audio-Interface integriert. Und wenn du jetzt direkt über die Audio-Klinke eingestöpselt hättest, wäre es anders. Deswegen klappt es.
Genau. Nee, ich USB, genau. Ja. Mit einem riesenlangen Kabel dabei. Das braucht kein Mensch.
Ja, das kommt drauf an, wie das eigene Setup so aussieht.
Ja, das ist richtig, ja.
Wenn es zu kurz ist, ist es auch wieder schlecht.
Aber es ist brutal schwer. Also in der Hand halten wollte ich das nicht.
Nee. Ja, wenn es an den Kopfhörern zieht es in dem Moment nicht. Das steht wahrscheinlich auf dem Tisch, das Mikrofon.
Genau.
Du hast ja kein Headset.
Einen schönen Ständer dabei.
Genau. Ja, Rode macht gute Sachen. Oder Röde.
Ja. Also es ist ja ein australisches Unternehmen und es hat sich einen skandinavischen Namen gegeben. Wahrscheinlich sagen die Rode. Keine Ahnung. Egal.
Ja.
Was habe ich? Ja.
Wir waren beim Tuxedo Laptop und du hast jetzt also Standard Ubuntu drauf. Vielleicht mit einer kleinen Anpassung durch die Firma. Und das ist schon ein älteres, was mit Ubuntu recht gut läuft, sagst du. Und du benutzt es beruflich noch. Nee, dein Tuxedo das, nicht, das alte.
Das Tuxedo nutze ich beruflich, klar. Und das alte ist für meine, ja, für meine Online-Gespräche, die leider über Zoom laufen. Da habe ich noch nichts Adäquates gefunden, was ich übernehmen kann. Jitsi, ja, okay, aber ich kann irgendwie kein Audio mit übertragen und das brauche ich halt. Also es gibt so ein paar Punkte bei Zoom, die ich woanders noch nicht gefunden habe. Da bin ich noch auf der Suche, genau. Aber es muss auch stabil sein, genau.
Du kriegst über Jitsi kein Audio rein oder raus?
Scheinbar nicht, nee. Vielleicht liegt's am Laptop.
Also ich kann es jetzt nicht genau beschwören, aber ich müsste Jitsi schon mal benutzt haben, auch unter Linux. Und es ging eigentlich ganz gut, eventuell mal einen anderen Browser benutzen. Womit magst du die Jitsi-Konferenz? Mit der Jitsi?
Also ich habe Brave inzwischen.
Mhm.
Und ich habe Firefox runtergeschmissen, weil der sich immer mehr aufgebläht hat und immer mehr Speicher gebraucht hat. Und ich wollte aber einen Browser haben, den ich auch auf Android nutzen kann, also auf meinem Handy, damit ich da so eine Connection habe. Das funktioniert bei Brave super. Und ja, mit dem habe ich es noch gar nicht probiert, wie das mit Jitsi funktioniert.
Also du könntest mal den bösen Chrome ausprobieren, Chrome-Browser. Gibt es als Google, als Chrome, Google Stable zum Download, auch im Software Center für gewöhnlich. Also den müsstest du eigentlich auch für Ubuntu geben. Oh, oder
ich,
den
Edge. Ich installiere hauptsächlich.
Den Edge von Microsoft, ja. Aber ich
du kommst ja mit fürchterlichen Sachen hier um die Ecke.
Ja, ich habe den neulich tatsächlich gebraucht. Also ich so als Lehrer mache ich ja Sachen über die Lehrerakademie Dillingen, mache ab und zu mal eine Fortbildung und die verwenden da immer ein Videosystem namens, das heißt WebEx. Und da bin ich neulich nicht in die Videokonferenz reingekommen. Obwohl mein.
Das gibt's ja nicht.
Obwohl ich da immer mit dem bösen Chrome da reingehe, weil mit Chrome die Videokonferenzen immer am besten laufen, ging es diesmal nicht. Und da bin ich mit dem Edge reingekommen, habe ich den Edge genommen.
Also der Brave ist ja auf Chrome aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Also da ist irgendwie Chromium dahinter oder so.
Ja, das ist so die freie Open-Source-Software-Basis Chromium. Die eigentlich so die Basisfunktionalitäten mitbringt und da ist Chrome auch aufgesetzt. Und den Brave-Browser hatte ich auch mal ausprobiert, aber der gefällt mir irgendwie nur auf meinem Android-Handy. Im PC hat er irgendwie eigenartige Sachen gemacht. Da hat er mir immer Kryptowährung eingeblendet und solche Sachen, die ich nicht haben wollte.
Okay, ich habe halt vieles, was er so anbietet, habe ich erstmal deaktiviert. Ich habe den AI deaktiviert, ich habe das Wallet deaktiviert. Da muss man ein bisschen im Internet schauen, wo man da beim Brave rein muss. Aber das lässt sich alles irgendwie deaktivieren und jetzt lässt er mich ziemlich in Ruhe.
Also ich fand es ziemlich aufdringlich und da die Browser-Auswahl ja sehr groß ist, habe ich dann auf dem PC davon Abstand genommen. Also auf meinem Handy benutze ich ihn. Schon ziemlich lange jetzt. Mhm. Da nervt er mich seltsamerweise nicht mit irgendwelchen Sachen.
Nee, also meiner nervt mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das läuft auch super mit den Lesezeichen, den zu synchronisieren, dass ich auf dem Handy dasselbe habe wie auf dem Laptop. Weil, ja, mein Mann und ich, wir sind Motorradfahrer und wenn wir in Motorradurlaub unterwegs sind, dann habe ich mein Smartphone dabei und da muss dann eben auch alles da drauf sein. Und ich habe die Nextcloud zum Beispiel für wichtige Dateien für mein MBSR, so dass ich da auch im Urlaub immer drauf Zugriff habe und ja, das läuft super mit Brave.
Hast du die Nextcloud bei einem Fremdhoster oder hostest du die selber bei dir zu Hause? Hast Fremdhoster?
Nee, so weit bin ich noch nicht.
Ja, das ist auch.
Ich habe darüber tatsächlich auch schon inzwischen nachgedacht.
Das ist leider etwas arbeitsintensiv. Mhm. Man muss Nextcloud ja zwischendurch mal updaten. Und leider geht es immer nur von Version zu Version und man kann da nicht ein paar Updates auslassen und dann einen riesen Versionssprung machen. Und man muss sich halt drum kümmern, habe ich gemerkt.
Hm. Okay, du machst das selbst.
Ich habe das mal 2 Jahre gemacht mit einem kleinen Raspberry Pi. Und dann hat aber irgendwann das Ganze nicht mehr funktioniert, weil es sich nicht mehr hat updaten lassen. Seitdem ist es aus. Ich habe es zwischendurch wieder mal probiert, habe es dann aber nicht zum Laufen gebracht auf dem Raspberry Pi, weil anscheinend die Hardwareansprüche inzwischen gestiegen sind. Und habe jetzt da gerade im Moment kein Nextcloud am Laufen.
Ich habe es beim Fremdhoster in den Niederlanden. Wow.
Ja, da gibt es ja sehr viele günstige Pakete auch.
Genau.
Ohne dass man da jetzt dann viel Arbeit reinstecken muss, wenn man es zu Hause hostet. Aber es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe meine eigene Nextcloud. Aber es ist leider nicht umsonst. Kostet Zeit und Nerven. Das mit den Lesezeichen.
Beides habe ich nicht.
Das mit den Lesezeichen wollte ich mal nachfragen. Das stört mich beim Chrome, weil ich auf dem Handy, wenn ich jetzt meinen Chrome-Browser auf dem Handy aufmache, da finde ich die Lesezeichen, die ich auf dem PC so komfortabel in der Leiste oben angezeigt bekomme, eben nicht. Ich muss da ganz tief mich durchs Menü hangeln, wenn ich diese Lesezeichen da überhaupt aufrufen will. Ist das beim Brave anders gelöst? Siehst du deine Lesezeichen da schön komfortabel? Hast du die im Zugriff?
Ja, die habe ich im Zugriff und zwar, indem ich im Android einfach den Brave öffne, auf Lesezeichen gehe und da gibt es einen Ordner Lesezeichen, das ist der vom Laptop.
Ja.
Also es ist eigentlich nur ein Klick mehr.
Ja, so bei Chrome sind es gefühlte 3-4 Klicks. Das ist schon ein bisschen stärker verschachtelt. Und das fand ich sehr unattraktiv. Das heißt also, meine Lesezeichen, die ich am PC habe, die rufe ich auf meinem Handy nie auf. Weil das mir immer zu umständlich ist.
Mir war es wichtig, dass ich die vom Laptop auf dem Handy habe. Andersrum ist es mir gar nicht so wichtig. Wenn ich aber jetzt eine Mail bekomme und ich mache da was auf dem Handy auf und stelle fest, oh nee, das möchte ich mir lieber auf dem Laptop angucken, dann sage ich, schick mir das an mein Gerät. Und wenn ich dann das nächste Mal meinen Laptop aufmache und Brave öffne, dann sagt er, möchtest du diese Webseite öffnen? Und dann sage ich ja und dann ist die Webseite sofort da. Also das ist auch sehr komfortabel.
Ja, das funktioniert mit allen möglichen Browsern inzwischen. Okay.
Ich habe eher One-Way von Laptop zu Android. Aber das funktioniert gut.
Ja. Das ist schön zu hören. Wie lange benutzt du jetzt eigentlich Linux?
Anderthalb Jahre ungefähr, würde ich sagen. Solange wie ich krank bin.
Okay. Vermisst du irgendetwas von Windows?
Bis jetzt noch nicht.
Weil meistens hat man irgendeine Lieblingssoftware oder eine Software, die man ständig für irgendetwas gebraucht hat. Stellt man dann fest, unter Linux muss man sich dann ein bisschen anders orientieren. Entweder macht man manche Sachen dann nicht mehr, die man unter Windows gemacht hat, oder man findet eine Ersatzsoftware.
Ja, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Audacity. Das benutze ich für meine Meditationsanleitung, wenn ich die aufnehme. Und wenn ich die dann anschließend bearbeite, damit meine Stimme ein bisschen angenehmer klingt oder diese ganzen Äs und Ös da rauskommen. Genau.
Also die funktioniert
unter Linux. Aber das habe ich noch nicht gebraucht.
Die funktioniert unter Linux sehr gut, Audacity.
Ja,
also da muss ich sagen, da hat mir von Anfang an die Linux-Version besser gefallen. Also ich habe eigentlich ursprünglich da nur die Linux-Version gekannt von Audacity und dann habe ich dann zwischendrin mal die Windows-Version benutzen müssen. Da habe ich dann irgendwie mich erstmal gar nicht ausgekannt und dann war schon mal ein Problem, die richtige Version zu finden, weil irgendwie kriegt man da alle möglichen gehackten Versionen zum Download angeboten im Internet, wenn man nicht aufpasst. Man muss dann auf die richtige Seite gehen, auf die Originalseite. Und mit Audio-Software unter Windows einzurichten, ist im Vergleich zu Linux also eine ziemlich große Zumutung. Ist viel komplizierter. Das heißt ja immer, Linux ist so kompliziert. Also ich kann mich
nicht erinnern, dass das Audacity unter Windows kompliziert war.
Ja, wenn man mit Mikrofon aufnehmen will und dann hat man das Problem mit den Latenzen, da muss man einen bestimmten Treiber runterladen, irgendein Wasabi-Treiber oder so etwas. Also das Audio unter Windows ist schon ein Problem für sich.
Ich habe scheinbar ein anderes Setup gehabt. Und zwar habe ich zum Beispiel meine Meditationsanleitungen aus den Meditationsabenden genommen, also von Zoom. Habe das aufgenommen oder ich habe es auf meinem Handy aufgenommen. Also ganz selten, dass ich direkt, habe ich auch gemacht. Ich habe direkt in Linux, also in Audacity reingesprochen. Es hat auch funktioniert. Ja.
Ja, geht schon. Aber es ist tatsächlich so, je nachdem, was man gewohnt ist, also wenn man jahrelang nur Linux benutzt hat und versucht, dasselbe dann unter Windows herzustellen, dann tut man sich ähnlich schwer wie umgekehrt. Und was so die Treibersituation angeht, im Audiobereich, da ist Windows schon wesentlich pingeliger und komplizierter als Linux, muss man sagen. Seitdem es da jetzt Pipewire gibt unter Linux, hat sich die Situation da massiv verbessert. Und die Audiogeschichten sind auch etwas einheitlicher geworden. Aber natürlich sagen die Apple-Jünger, dass ihr System das Beste ist, was Audio angeht.
Ja, natürlich. So einen kenne ich auch.
Da geht dann gar nichts.
Der war ganz schockiert, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf Linux. Ja, das muss 1,5 Jahre her sein, genau. Bin jetzt seit einem Jahr krankgeschrieben und da habe ich noch mit dem gesprochen vorher. Genau. Ja, 1,5 Jahre. Genau.
Boah, lange Zeit. Hat für dich Linux irgendwas mit Achtsamkeit zu tun? Siehst du dir irgendeinen Bezug?
Ja, man muss sehr achtsam die Befehle eingeben. Wenn man mit dem Terminal arbeitet. Ich habe auch schon diesen Sudo-Moment gehabt. Ich bin sehr gerne bei ubuntu-user.de unterwegs, wenn ich irgendwas suche, wenn ich irgendwas brauche, weil da schon sehr viele Befehle direkt die kann man direkt rauskopieren oder so. Und einmal war ich irgendwo anders unterwegs und dann habe ich den Befehl genommen, habe den rauskopiert, habe den in mein Terminal eingegeben. Ich weiß nicht mehr, welcher Befehl das war. Habe abgeschickt und dann hat mein Linux gesagt, nee, du darfst das nicht. Da habe ich gedacht, wieso darf ich das nicht? Ach, sudo. Sudo davor eingetippt und den Befehl wieder eingegeben und wieder abgeschickt. Ach so, du bist der Super-User, ja, sag das doch gleich. Und dann hat er es eben gemacht. Das ist eben für mich ein ganz toller Moment gewesen, so als Anfänger, dann dem System zu sagen, du, ich darf das hier, zack. Genau. Und ja, da muss man eben auch bei manchen längeren Befehlen schon sehr genau hinschauen. oder auch vorher schon zu überlegen, was will ich eigentlich machen, was will ich von dem System gerade und wie kann ich da hinkommen? Oder für mich ganz konkret, wonach suche ich, damit mir mein Problem gelöst wird, so ungefähr.
Ja, das Schöne bei Linux ist, es gibt eben viele Leute, die dann auch eine Anleitung ins Netz stellen.
Genau.
Die dann ein ähnliches Problem hatten und dann vielleicht auch eine Lösung dafür gefunden haben.
Genau. Und ja, dann manchmal eben auch erstmal sich hinsetzen, 2-3 Mal durchatmen und dann die Gehirnwindungen nochmal in Reihe und Glied legen und überlegen, was will ich eigentlich? Ne? Das ist schon Achtsamkeit, ja.
Also Linux trägt zur Achtsamkeit bei.
Ja, kann man so sagen, ja.
Das mit dem Sudo-Moment, sowas Ähnliches hat Windows jetzt ja auch entwickelt. Also jetzt kommt immer die Meldung, man soll da sein Administrator-Kennwort eingeben, wenn man irgendwas installieren will bei Windows 11.
Ach.
Also bei Windows 10 hat es schon irgendwie angefangen, dass man dann also immer dann Installation auch abnicken musste. Und bei Windows 11 ist es jetzt irgendwie Standard. Also ich weiß es, weil
ich... Ja, da kann ich ja bei Linux... Entschuldigung, bitte.
Ich weiß es, weil ich ein Dienstgerät benutze, ein Windows Surface. Und das ist von unserer Administration dann so verdongelt, dass man selber keine Software installieren kann. Weil man da das Administrator-Passwort braucht. Und das kriegt man als normaler Benutzer bei uns gar nicht mehr.
Ja, und bei Linux kann ich ja auch noch sagen, du frag mich einmal am Tag danach, also oder frag mich am besten gar nicht mehr, ob ich das will oder nicht.
Ja, es wird aber nicht empfohlen.
Nee, das ist richtig, deswegen sage ich ja, ich habe die Zeitspanne einfach etwas größer gemacht, damit ich nicht, wenn ich viel ausprobiere oder viel ändern möchte, dass ich dann nicht so dauernd gefragt werde oder so.
Ja, wobei so bei vielen Sachen, die man konfigurieren kann, braucht man gar kein Sudo-Passwort.
Genau. Aber gerade so am Anfang wollte ich halt viel installieren, ist ja klar, weil ich ja keine Sachen drauf hatte. Und da habe ich ihm einfach gesagt, du frag mich einmal am Tag danach, das reicht mir. Und dann habe ich es halt irgendwann wieder zurückgesetzt, dass es wieder etwas häufiger fragt. Genau. Also wenn man so ein Linux einrichtet, habe ich gedacht, kann man es ja mal ausschalten.
Ja, klar. Also man kann mit einem Kommandozeilenbefehl die komplette Festplatte löschen.
Ohne, ja, das habe ich vor 40 Jahren bei Windows schon gemacht.
Okay. Ja, da gab es noch keinen Sicherheitsmechanismus, aber es war dann vor 40 Jahren dann auch möglich.
Doch, das war ein, da gab es auch einen Sicherheitsmechanismus, nämlich hat er 3-mal nachgefragt, ob du das wirklich willst. Und ich habe ihm 3-mal gesagt, ja, ich will das wirklich, weil ich gedacht habe, ich wäre auf der Floppy Disk. Und nicht auf dem Laufwerk. Und dann hat er angefangen, alles zu löschen. Und da habe ich gemerkt, ich bin auf der Festplatte gewesen, ja. Und dann habe ich das Rechenzentrum angerufen. Die wollten mir sagen, das kann ich nicht wiederherstellen. Da habe ich gesagt, doch. Das könnt ihr wiederherstellen. Die Dateien sind physisch nicht gelöscht. Es ist halt nur Arbeit. Und naja, damals waren das ja noch, weiß ich nicht, Kilobytes oder Megabytes. Das war ja noch nicht so viel wie heute. Und ich durfte dann überall den ersten Buchstaben mir wieder ausdenken. Genau. Und seitdem habe ich keine Angst mehr vor dem Computer.
Respekt.
Ja.
So in der Anfangszeit, in den 90er Jahren ist es mir passiert, bei meinen ersten Linux-Installationen, da waren die Festplatten ja noch relativ teuer und ziemlich klein. Da ist es mir schon passiert, dass bei einer Installation mir die Festplatte auch übergelaufen ist und sich dann selber vernichtet hat. Also da hatte Linux ursprünglich irgendwie keinen Schutz drin anscheinend, wenn eine Festplatte zu voll wird, auf der das laufende Betriebssystem arbeitet, dann hat das System sich dann selber erledigt.
Hat dann quasi wieder von vorne angefangen, oder wie?
Das hat sich dann
zu schreiben.
Hat dann einzelne Teile überschrieben und dann hat es nicht mehr gestartet. Also das ist wirklich so in den Anfangszeiten passiert. Und dann bin ich dann mal auf die Idee gekommen, mit Partitionen zu arbeiten und meine eigenen Daten dann zu trennen von den Systemdaten. Also auf einer Partition das Betriebssystem, auf der anderen die Daten, mit denen ich arbeite, meine eigenen Daten, die ich erstelle und verändere. Und dann ist es mir nicht mehr so leicht passiert. Früher hat man davor also leichter den Überblick verloren, wenn Linux die komplette Festplatte allein genutzt hat. Und das habe ich mir so über die Jahre beibehalten. Also ich habe jetzt verschiedene Partitionen im Einsatz und habe eine eigene Partition dann nur fürs Betriebssystem und die Software. Ist natürlich unbequem, weil manche Softwarearten dann immer im Home-Verzeichnis was installieren wollen und manchmal gar nicht wenige Dateien, und das muss man dann irgendwie auf die Partitionen dann umleiten. Das ist dann immer mit ein bisschen Handarbeit verbunden. Also so Spiele von Steam zum Beispiel, die werden da standardmäßig da rein installiert. Und da muss man dann erstmal seiner Kiste beibringen, dass die auf eine Partition sollen.
Ja, mit Spielen habe ich auf dem Computer gar nichts zu tun. Ich spiele auf dem Handy. Also ich bin kein Gamer in dem Sinne.
Ja, es muss ja nicht jeder spielen. Nö. Ich bin auch nur ein Gelegenheitsspieler. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür.
Genau.
Aber ab und zu mal so eine kleine Ablenkung ist nicht schlecht am PC. Bei den
das
ganzen
stimmt,
Sachen.
Das stimmt. Ich habe mich jetzt noch einen mobilen Monitor geholt, weil ich dreimal die Woche beim Nachbarn bin mit meinem Laptop, und ich habe zu Hause zwei Bildschirme, und da kann man sich schon sehr dran gewöhnen, so einen zweiten Bildschirm zur Verfügung zu haben. Und jetzt habe ich so einen portablen Monitor mir angeschafft. Und den kann man eben auch ans Handy anschließen. Und das habe ich gestern, glaube ich, habe ich das mal gemacht und habe mein Stadtspiel da drauf aufgerufen. Boah, das ist ja schon riesig dann. Wenn man vorher so ein 7 Zoll oder wie viel das ist, weiß ich gar nicht. Und dann auf einmal auf 15 Zoll, ist schon fein.
Da stelle ich mir beeindruckend vor, ja. Ich habe es bei meinem Handy auch probiert, aber leider unterstützt mein Handy das nicht über USB-C. Das hat noch so einen billig USB-C-Anschluss drin.
Ah, okay.
Ich hätte das gern zum Anzeigen von Noten. Gibt so eine schöne Software, Mobile Sheets. Und die läuft wunderbar unter Android. Da habe ich mir gedacht, ich hole mir einen mobilen Bildschirm, den stöpsel ich an mein Handy an und gut ist. Nee. Pustekuchen, okay. Mein Handy unterstützt diese Art von Monitorausgang nicht. Das ist so ein bestimmter USB-C-Standard, der anscheinend auch mehr Geld kostet. Und der ist nicht überall so verbaut.
Aha, das wusste ich gar nicht. Also habe ich mal wieder ein gutes Handy.
Ja.
Ja, die halten bei mir ziemlich lange. Also ich habe auch keinen Vertrag oder so, sondern ich nutze das immer, bis dass es nicht mehr geht. Und dann muss ein neues her. Genau.
Ja, das mache ich genauso. Ich kaufe mir immer das Handy separat und habe separat meinen Vertrag. Und tausche das Handy dann aus, wenn es nicht mehr geht. Genau.
Ja. Bisschen Nachhaltigkeit irgendwo. Du hast ein Android, oder hast du da jetzt dann auch so eine andere, also bist du entgoogelt, sag ich mal so?
Nö, ich bin nicht entgoogelt. Ich habe ein stinknormales Motorola mit Standard Android-Betriebssystem. Mhm. Was halt da gerade drauf ist, Android 16. Ich hatte mal ein LG Optimus One, wo ich dann mal CyanogenMod OS drauf installiert hatte. Da musste ich das Handy vorrouten, also knacken, damit ich das installieren konnte. Das ist zuverlässig gelaufen.
Mhm.
Mit diesem freien Handybetriebssystem. Aber es war nicht so ganz einfach zu installieren. Also es ist so im Alltagsgebrauch schon eine gewisse Zumutung. Also man kann die Software nur installieren, wenn man da irgendwelche Schutzmechanismen aushebelt. Und das ist nicht bei allen Handymodellen möglich. Und dann hat man natürlich keine Herstellergarantie mehr und ist dann auf sich allein gestellt. Und davon abhängig, wie gut die Entwickler dieser Software dann sind und wie gut sie die warten.
Ja, ich schwanke da also immer noch. Also Linux hat bei mir eine ganze Menge angestoßen, muss ich echt sagen. Aber ich schwanke da noch, weil ich es eben auch beruflich brauche. Und da fängt es ja bei WhatsApp an und ich weiß nicht, wo es aufhört. Also Facebook habe ich nicht auf dem als App installiert, sondern da gehe ich nur über einen Browser rein. Und das versuche ich auch auf dem Laptop zu lassen. Aber naja, so ist es halt. Man muss ja irgendwie sichtbar werden bei dem normalen Volk, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die sich halt nicht so sehr für Internet und Linux und sonstiges interessieren. Genau.
Das Problem habe ich leider auch. Ich spiele in zwei Orchestern Trompete und da läuft die Kommunikation halt über WhatsApp. Da kann ich schlecht ankommen und sagen, WhatsApp ist böse, bitte nicht benutzen. Entweder benutze ich WhatsApp oder ich kriege halt nichts mit.
Genau. Ja, und ich frage meine Teilnehmenden bei meinen MBSR-Kursen immer, ob sie die Kommunikation über WhatsApp in Ordnung finden, für teilweise ja auch Sensibles. Und wenn sie sagen, ja, das benutze ich ja sowieso oder so, dann mache ich das halt. Aber ich versuche da schon ein bisschen so eine, wie will ich sagen, so eine Sensibilisierung reinzubringen. Aber die meisten sagen, nö, passt schon, machen wir. Genau.
Ja, es ist auch den Leuten nicht beizubringen, was anderes zu benutzen. Also man könnte auch Signal benutzen, was als besseres System gilt. Mhm. Es ist auch interessant, wenn man mit Leuten über Mastodon redet.
Mhm.
Also viele kennen das nicht und wenn man ihnen dann was davon erzählt, sagen sie vielleicht mal, ach ja. Aber das Interesse ist da irgendwie nicht da, dann sich darauf einzulassen.
Das Problem hatte ich früher schon mit Twitter. Also als ich auf Twitter war und wenn ich dann so in meinem Umkreis davon erzählt habe, wo bist du? Was ist das? Und ja, also ich habe irgendwie eine falsche Umgebung für mich. Also für die ist Twitter genauso fremd gewesen wie jetzt Mastodon. Also das ist völlig egal.
Inzwischen ist das gute Twitter ja leider tot. Es war richtig gut zeitweise, bevor es dann toxisch wurde. Also es gab dann einen eigenen Hashtag für TWLZ, Twitter-Lehrerzimmer, wo man sich unter Lehrkräften prima austauschen konnte. Das war eine super Community über Twitter.
Ja, und diese Twitter-Treffen damals noch, also es war ja, man kannte sich ja teilweise auch aus dem echten Leben, aus dem Real Life. Es war ja eine großartige Sache. Und dann wurde es vergiftet. Und ich versuche, sobald irgendwie so was Giftiges in meine Mastodon-Timeline oder Tröd-Café, ich bin beim Tröd-Café, in die Timeline reinkommt, dann versuche ich das schon irgendwie zu blocken. Ich will das gar nicht erst anfangen, dass da irgendwie was Giftiges auftaucht. Es ist ziemlich viel Politisches drin, aber Ich habe auch die ganzen Plüschtiere zum Beispiel. Ich mag's gerne plüschig. Es soll was Schönes sein und nicht giftig. Genau.
Was meinst du mit Plüschtiere? So flauscht? Freds oder?
Flauschhaufen oder Plüschis, genau. Die Plüschgewerkschaft.
Ach so.
Der Turnverein.
Die kenne ich gar nicht.
Kennst du nicht?
Die kenne ich gar
nicht. zum Beispiel Pingu Paul gefällt mir unheimlich gut. Genau. Oder Miki. Ja. Musst du mal meine Follower gucken, da findest du sie.
Okay, wieder was gelernt. Also ich muss sagen, über Mastodon habe ich Sachen gesehen und kennengelernt, die mir vorher so auch nicht so bekannt waren. Also sind schon interessante Begegnungen entstanden in diesem
was
Netzwerk.
Was zum Beispiel?
Da alle möglichen Leute aus der Linux-Szene posten zum Beispiel. Zu irgendwelchen
Spezialthemen.
Ja,
ich glaube, Mastodon ist da nicht ganz unerheblich gewesen, dass ich jetzt auf Linux bin. Das glaube ich schon, ja. Es war irgendwie auf einmal präsenter in meinem Leben.
Dann posten da einige Leute dann irgendwie aus England, Amerika, über die ich da mal gestolpert bin. Ich habe neulich einen Podcast entdeckt, der nennt sich Literary Nomads. Komplett auf Englisch über alle möglichen Arten von Literatur, auch schön über Edgar Allan Poe und Horrorliteratur.
Mhm.
Und ich habe verblüfft festgestellt, ich kann das ja verstehen.
Ja, mich zieht's ja mehr Richtung Frankreich und ich muss echt sagen, die Timeline auf Mastodon ist bei mir französischer, als sie jemals auf Twitter war. Also auf Mastodon funktioniert das irgendwie besser.
Da habe ich auch jemanden bei mir aus Frankreich, allerdings gelingt es mir dann nicht mehr so zu meiner alten Form zurückzufinden. Ich hatte früher Französisch LK und das ist aber so verschüttet gegangen alles. Also ich tue mir da sehr schwer, auch so bei so kurzen Posts von den Franzosen. Ich verstehe die gar nicht.
Ja, manchmal ist es kompliziert, weil sie da eigene Abkürzungen drin haben oder sonst irgendwas. Ja, da hilft dann so ein Übersetzungsdienst. Und für mich ist es gut, ich möchte irgendwann auswandern, wenn mein Mann in Rente ist. Und so komme ich dann auch in die aktuelle Sprache ein bisschen mehr rein. Aber wir sind ganz weit weg von Linux inzwischen.
Ja, Linux ist international.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich, ich muss überlegen, 4 Podcasts über Linux auf Französisch.
Aha.
Mhm.
Ja, Computerthemen auf Französisch sind auch eine Herausforderung.
Das stimmt. Ich habe mal, ach Mensch, was war das denn noch? Ich habe einen Podcast gehört und habe die ganze Zeit gedacht, worüber reden die? Und dann war das ein englischer Begriff, den sie aber französisch ausgesprochen haben. Aber frag mich jetzt mal, was war das denn? Und als ich dann in der Podcast-Beschreibung nachgelesen habe, da habe ich dann, ach, darüber reden die. Ja, jetzt ist alles klar. Ich höre mir das nochmal an.
Ja, manchmal erkennt man es nicht gleich.
Nee. Dadurch, dass das fing mit einem Vokal an und dadurch hing direkt der Artikel hing vorne dran. Li irgendwas war das. Und dadurch hörte sich das ganz komisch an. L'idée oder irgendwie so. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es dann ging.
Ja, die
Vielleicht
Liaison.
Haben sie auch ja, es war sehr lustig.
Dann werden die Wörter so zusammengezogen, dass sie sich ganz anders anhören. Wie bei schönes Paar, schönes Paar.
Je pas.
Ja, was heißt über dieses Je pas?
Geht noch kürzer. Je pas heißt ja. Je ne sais pas.
Okay.
Je pas.
Je pas. Das habe ich jetzt, hätte ich jetzt nie erkannt. Je pas.
Nee, das.
Keine Chance.
Das ist genauso wie wenn jemand sagt, K.A., keine Ahnung.
Ja.
Wenn du das nicht weißt, dann verstehst du es nicht.
Ja. Okay, können wir wieder mal den Bogen zu Linux zurückfinden?
Wie finden wir den?
Du bist mit deinem Tuxedo sehr zufrieden?
Ja. Ja. Auch den bringe ich inzwischen schon ans Pusten. Ich habe immer ganz vieles gerne gleichzeitig auf. Aber er ist trotzdem immer noch schnell und pustet halt nur. Genau.
Also hat einen.
Was ich natürlich ganz toll fand von Tuxedo, dass die mein Logo vorne drauf gemacht haben. Jetzt müsste ich nur noch öffentlich unterwegs sein, dann könnte ich immer Werbung für mich machen.
Kannst du das so nie? Oder meinst du jetzt hier im Podcast?
Nee, ich meine, ich bin ja nicht so viel öffentlich unterwegs.
Ach so,
das
ja.
Heißt, wenn ich jetzt so in der Bahn säße, könnte ich meinen Laptop aufklappen und dann kann jeder von vorne MBSR AW sehen und Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Aber ich bin meistens zu Fuß unterwegs zwischen meinem Homeoffice und meinem Hundeoffice, weil beim Nachbarn passe ich auf den Hund auf und da sieht's keiner.
Ja, stimmt.
Genau. Aber es sieht einfach schön aus. Und wenn ich dann meinen Computer oder meinen Laptop raushole, dann weiß ich eben, wofür ich ihn raushole. Ist auch schön.
Mhm. Mhm. Es hat einen relativ lauten Lüfter, sagst du? Bringst ihn zum Pusten?
Laut würde ich nicht sagen, nee. Ich habe schon Lauteres gehört.
Weil dafür sind ja manche Laptops berüchtigt, so einen kleinen, schrillsägenden Lüfter.
Nee, das würde ich nicht sagen, nee. Gibt schlimmere. Und das ist wirklich, also wenn ich alles offen habe und dann fängt er an zu pusten, dann denke ich, okay, ich muss nicht wirklich alles aufhaben. Fokussiere dich mal wieder. Also, ne? Linux oder Tuxedo ist auch Achtsamkeitspartner oder Achtsamkeitsglocke. Schau doch mal, ob du dich nicht ein bisschen mehr fokussieren möchtest, damit ich nicht so viel ins Schwitzen komme.
Hat er was für sich.
Genau.
Kein unnützes Multitasking.
Genau, Fokus. Genau. Fokus, Achtsamkeit. Mindful or mindful?
Was heißt jetzt mindful?
Sag. Also mindful kann man ja auseinanderschreiben. Mindful ist der Geist voll oder mindful, bist du achtsam?
Ah, okay.
Ja, so schöne Wortspiele gibt's dann auch aus Amerika, wo ja dieses Mindfulness oder dieses MBSR ja herkommt.
Mhm.
Genau.
Ich hatte mal als Klassenlektüre in einer Klasse Achtsam Morden gelesen.
Naja. Schöne Lektüre, aber Achtsamkeit wenig. Ja.
Die Schüler fanden es klasse.
Kommen wir wieder zurück zu Linux.
Ja.
Ich habe ja vor Linux habe ich tatsächlich auch schon OpenOffice genutzt. Und habe dann tatsächlich irgendwann erfahren, dass OpenOffice gar nicht mehr unterstützt wird. Da war ich ganz erstaunt, dass es da eben inzwischen LibreOffice gibt. und natürlich ist das auch auf meinem Linux, das ist ganz klar. Ja.
Ja, dieses Open Office, das gehörte einer Firma Solaris und irgendwie haben die das nicht mehr weiterentwickelt in gleichem Maße wie LibreOffice. Und LibreOffice hat anscheinend sehr viele Fans an sich gezogen durch den freieren Ansatz, dass es dann also etwas unbedeutender wurde, das Open Office. Ich kenne es noch aus meiner Computerfrühzeit, da gab es einen StarRider von der Firma Star Division. Und das war irgendwie so der Vorläufer dann von OpenOffice. Da ist irgendwie OpenOffice dann draus entstanden.
Gehört hatte ich damals davon auch, ja. Ich komme ja von DOS, also ich hab vorhin Windows gesagt, aber es war ja damals noch DOS oder so. Wir mussten ja damals auch noch mit CD irgendwas arbeiten und Dell Sternpunkt Stern, das war eben dieser gefährliche Befehl, den ich damals eingegeben habe.
Okay. Ja, das war also, als ich meinen ersten Computer hatte, war Windows 3.1 gerade aktuell. War dann bei dir dann ähnlich?
Es war auf jeden Fall dieser bernsteinfarbene Bildschirm. Daran kann ich mich noch erinnern. Also ich habe angefangen in der Lehre mit einer elektrischen Schreibmaschine und dann anschließend im Büro habe ich irgendwann die elektronische Schreibmaschine mit dem Mäusekino bekommen, wo man so eine Zeile schreiben konnte und da konnte man dann in so einer vielleicht 10 Zentimeter großen Anzeige gucken, ob man irgendwas falsch getippt hat und dann konnte man die Zeile tippen lassen und dann hat man weitergeschrieben und dann kam eben irgendwann der erste Computer eben mit diesem bernsteinfarbenen Bildschirm. Das kann sein, dass das war das Windows? Nee, Windows? Windows ist ja erst gekommen, wo das dann mit den ganzen Fenstern wirklich losging, ne?
Ja, die mit
Ja,
dem
genau.
bernsteinfarbenen Bildschirm, das war noch ohne Windows, würde ich
Genau,
sagen.
genau. Damit habe ich angefangen. Genau.
Da erinnere ich mich dunkel an ein Wahlfach Informatik, da haben wir irgendwas mit Pascal gemacht und dann, es waren irgendwie so orange Buchstaben auf schwarzem Hintergrund.
Genau. Das ist der bernsteinfarbene Bildschirm. Also wir haben immer Bernsteinfarben dazu gesagt. Orange kann ja jeder.
Okay. Wir hatten nicht so viel Geld, es war orange. Es war noch kein Bernsteinfarben. Okay,
Ja,
dann.
und
Ja, bitte.
das Terminal erinnert mich immer noch daran und ich liebe das Terminal. Ich kann da zwar noch nicht so viel mitmachen, weil ich einfach noch nicht so in die ganzen Befehle rein gewachsen bin, will ich mal sagen. Aber ich habe mir von Ubuntu-Users zum Beispiel diese Systempflegebefehle geholt und die mache ich so. Einmal im Monat lasse ich die da durchlaufen und es ist so schön, das dem zuzuschauen, wie das arbeitet. Genau.
Ja, das ist das Schöne, im Terminal kann man sehr viel automatisieren dann. Und da gibt es schon Anwendungen, wo man sagen muss, wenn man das jetzt mit irgendwelchen Menüs machen müsste, durch die man sich ja da durchklicken muss, wäre das viel unangenehmer. Da müsste man sehr viel hin und her klicken. Und zwar so ständige, wiederholende Klicks, wo man sich dann fragt, könnte man das nicht irgendwie vereinfachen? Also ich habe da so Spezialsoftware, die wir da benutzen müssen, im schulischen Bereich, die läuft halt im Webinterface. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, da muss man halt dann 10-mal dasselbe anklicken, weil man es nicht automatisieren kann.
Das ist nervig.
Man sitzt dann eine halbe Stunde länger, um eine Hausnummer zu nennen, für eine Sache, wo man genau weiß, wenn man das jetzt im Terminal machen würde, wären das ein paar Sekunden.
Mhm. Und dann fragt man sich, warum mache ich das überhaupt?
Ja, weil es keine Software gibt, die anders funktioniert. Dummerweise. Ja. Manche Hersteller machen das nicht einfach. Was habe ich denn? Die haben eine Software für eine bestimmte Nische entwickelt und die wissen, die Leute brauchen das. Und wenn sie 10-mal mehr klicken müssen, nicht unser Problem.
Genau, genau. Das erinnert mich an meinen Angestelltenjob. Oh ja. Mhm. Nee, da rede ich nicht weiter.
Ja, sonst wird das Ende jetzt hier ein bisschen trübsinnig von dieser schönen Folge. Wir haben schöne Themen gehabt. Mhm. Fällt dir noch was ein? Möchtest du noch was sagen zum Gebrauch von Linux allgemein? Wie Linux dich beeinflusst und dein Leben verändert hat?
Ich habe mir als erstes mal immer die Statusleiste auf die rechte Seite gepackt, weil die Bildschirme sind ja jetzt eher so 16:9. Und dann mag ich es lieber, wenn von der schmalen Seite was abgenommen wird, als von der breiten Seite. Und ich habe mir meine binäre Uhr wieder geholt. Also man kann einfach so viel, so schön sich einstellen, wie man das möchte. Und wenn man eine Vorstellung hat, dann sucht man im Internet und irgendeiner hat die Vorstellung auch gehabt und hat es womöglich schon umgesetzt. Und dann kann man sich das einfach in Anführungsstrichen klauen und für sich selber auch so umsetzen. Also ja, ich bereue es inzwischen, es nicht früher genutzt zu haben. Aber ich glaube, vielleicht brauchte auch Linux so diese Entwicklung, um so DAO-freundlich zu werden, damit auch ich es benutzen kann.
Ja, es war nicht immer so, aber so vor 10 Jahren hat es ungefähr schon angefangen, kann man sagen. Da konnte man schon ohne Probleme auch als Windows-User benutzen.
Mhm.
Also ich hatte
da war es aber bei mir nicht so präsent.
Ja, war nicht so bekannt. Weil jetzt ist so ein gewisser Hype vorhanden mit End of Ten. Da wird viel Werbung dafür gemacht. Also ich erinnere mich an eine Schulstunde. Da hatte ich ja ein bisschen Zeit und in einer Klasse war ein Schüler, der war an Linux interessiert. Und da haben wir mal ausgemacht, dann soll er seinen PC mitbringen, dann installieren wir Ubuntu. Ja, war tatsächlich Ubuntu. Das haben wir dann installiert. Also ich habe da eine Doppelstunde für vorgesehen gehabt und nach einer halben Stunde lief das System aber.
Mhm.
Also war ein Desktop-PC, ja, kein super, Laptop.
Genau.
Und die Installation ist automatisch durchgelaufen und da hat er ein funktionierendes System mit Textverarbeitung, mit Office.
Und genau. Windows. Ich habe einen USB-Stick in Form eines Pinguins. Und darauf ist mein Ubuntu.
Mhm. Ja, die sind ja
damit
entsprechend.
Ich immer weiß, wo er ist.
Leistungsfähig, die Sticks inzwischen, da passt viel drauf. Früher waren die ja sehr klein vom Speicherplatz, inzwischen ist es kein Thema mehr. Da nimmt man keine CDs mehr, um Linux zu installieren, sondern nur noch USB-Sticks.
Ja.
Also ich habe immer noch ein DVD. Brenner installiert in meinem PC, aber den habe ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt, weil alles über USB-Sticks läuft.
Das ist auch ein Grund, weshalb ich meinen alten Laptop noch habe. Da ist eben auch noch ein CD-Laufwerk drin. Und genau. Aber auf meinem Tuxedo ist jetzt kein Laufwerk mehr.
Ja, man braucht es nur noch selten. Also wir haben einen Laptop mit Windows extra für die Steuererklärung. Das ist eine Achillesferse von Linux, leider. Für die Steuererklärung braucht man immer noch Windows. Und da habe ich ein externes CD-Laufwerk, um die Steuersoftware einzuspielen.
Mhm.
Da muss dann jedes Jahr eine neue CD gekauft werden und dann muss es abgedatet werden. Und dafür wird das CD-Laufwerk gebraucht.
Aber ja, sonst... Also ich, ich merke inzwischen kaum noch Unterschied zwischen Linux und Windows, so wie ich es nutze oder beziehungsweise Windows vorher genutzt habe. Ich komme damit genauso super zurecht wie vorher.
Also man kann auch klarkommen, wenn man es täglich parallel benutzt, so wie ich. Ich habe ein Dienstgerät mit Windows auf der Arbeit und zu Hause meinen Linux-Desktop. Und ich switche da immer hin und her täglich und habe da keine größeren Probleme damit. Was mir bei Windows dann immer sauer aufstößt, ist, wenn ich dann irgendwas machen will und es geht in Windows nicht. Ja, wie zum Beispiel die Taskleiste da anpinnen, wo man sie haben will. Das wurde in Windows 11, kann man sagen, tatsächlich kastriert. Die geht nur noch unten.
Oh.
In Windows 10 konnte man den noch oben anbringen. Und seit Windows 11, die haben die Software so verschlechtert, ist es nicht mehr vorgesehen. Wenn man mit
Aber man kann sie hoffentlich noch verschwinden lassen.
Ausblenden geht, ja.
Ja.
Verschwinden lassen geht. Aber wenn man jetzt ein Windows-Tool installiert, was es einem dann ermöglicht, da irgendwie durch Registry-Hacks oder sonst was dann die Taskleiste wieder oben anzupinnen, dann gibt's das Phänomen, dass Software, die man verwendet, dann ihre Menüs unten aufmacht. Also kommen die Fenster dann von unten.
Ja. Nee. Mein Gnome macht, was ich will. Meistens.
Das ist schön. Mit Gnome konnte ich mich jetzt irgendwie tatsächlich nicht so anfreunden, aber das ist eben der Vorteil von Linux, man hat Auswahl.
Genau, genau. Aber es ist auch der Nachteil bei Linux, ne, dass man Auswahl hat. Weil wenn man jetzt so als Anfänger davor steht, was nehme ich denn, ne? Also wenn mir da nicht ein Kumpel gesagt hat, probier mal Ubuntu, damit kommst du super zurecht, dann hätte ich vielleicht immer noch kein Linux. Also die Auswahl ist ja enorm, ob das Linux Mint ist oder Fedora, Debian, ich habe keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Und da die Entscheidung zu treffen, okay, man kann da mal reingucken und dann, wenn es einem nicht taucht, kann man auch wieder wechseln, aber es ist halt auch immer mit Aufwand verbunden, ne? Aber ja, so ein Hinweisgeber, ne? Also für mich, wenn ich große Lust darauf hätte, würde ich vielleicht auch noch Linux Mint ausprobieren. Aber ehrlich gesagt, nö, ich bleib jetzt bei Ubuntu. Aber die anderen Sachen kenne ich nicht. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Wenn mich also jemand fragen würde, würde ich immer sagen, nimm Ubuntu, das ist ähnlich einfach zu benutzen.
Ja, ist keine schlechte Wahl.
Für Ubuntu. Windows, genau.
Mit Ubuntu kann man gut arbeiten. Also eine kleine Hilfe ist, wenn man auf distrowatch.com geht, da sind hunderte von Linux-Distributionen beschrieben und wenn man sich da die ersten 10 anguckt, da gibt es ein Ranking der beliebtesten Distributionen. Sowas wie die, ja, Top 10 kann man nicht sagen, weil das geht hier, wie ich das sehe, die haben eine Top 100. Die 100 beliebtesten Systeme. Und da ist jetzt Ubuntu im Moment auf Platz Nummer 9 zum Beispiel.
Also das kann ja nicht sein.
Doch. Wenn man sich die ersten 10 Plätze anschaut, auf Platz Nummer 1 ist KashiOS. Das basiert irgendwie auf Arch, ist unter Spielern sehr beliebt. Dann ist auf dem zweiten Platz Linux Mint. Auf dem dritten MX Linux, das ist irgendwie mit Mint verwandt, soweit ich weiß. Auf Platz 4 seltsamerweise Debian. Also Ubuntu basiert auf Debian. Debian ist die Mutter. Und
wieso
die
seltsamerweise?
Ja, weil Debian ist sehr konservativ, sehr stabil und wird sehr gerne als Server-Software eingesetzt. Und ich hatte das auch schon mal in Gebrauch. Also da hat man ein Problem mit aktuellen Treibern, weil die eben so konservativ sind. Also wenn man jetzt einen neuen Drucker hat zum Beispiel, kann es passieren, dass man da Probleme hat, den unter Debian zum Laufen zu bringen. Da habe ich jetzt Debian
vielleicht
nicht mehr.
Vielleicht liegt es dann am Server.
Ja, weil so viele Debian-Server
also,
benutzen.
Das ist
ja.
Genau, genau.
Das kann sein. Auf Platz 5 ist Endeavor OS. Das ist auch irgendwas für Spieler. Platz 6 Pop OS. Das ist auch unter Spielern beliebt. Sorino S auch, Nummer 7. Platz 8 ist Manjaro, das habe ich. Mhm. Das hat ein paar Nachteile, aber ich benutze es jetzt seit 2020. Solange habe ich noch kein Linux-System verwendet. Also ich habe das zeitweise immer einmal im Jahr platt gemacht und eine neue Version installiert. Also in meiner Ubuntu-Zeit habe ich das gemacht, weil mit diesen automatischen Updates, das hat immer nie so richtig funktioniert früher, dass man da von einer Version auf die nächste updaten konnte. Das gab immer irgendwie Stress. Und da habe ich es mir dann zur Gewohnheit gemacht, einmal im Jahr, wenn ich Zeit habe, mal die Festplatte leer zu räumen, platt zu machen und Ubuntu neu aufzuspielen mit der aktuellen Version. Und davon bin ich jetzt dann aber weggekommen. Ich habe dann zwischendurch Linux Mint benutzt und seit der Corona-Zeit 2020 habe ich eben Linux Manjaro und das ist ein Rolling Release. Das heißt, das updatet sich ständig. Also das bügelt keine neue Version für das gesamte Betriebssystem drüber, sondern es wird ständig wieder neu erneuert. Das nennt man Rolling Release. Hat halt das Problem, dass man ständig Updates macht. Ja, das geht zwar schnell, aber
solange,
das muss man wollen.
Ja, solange da nicht ständig alles wieder über den Haufen geworfen wird oder anders aussieht oder so, kann das ja so gemacht werden.
Anders aussehen tut es jetzt nicht unbedingt, aber es kann eben bei so einer Rolling Release Distribution dann schon passieren, dass dann auch man die neuere Version vielleicht ein paar Macken hat. Das ist die Gefahr dabei.
Okay, das heißt, da gibt es keine Beta-Version oder so, die erstmal getestet wird.
Die gibt es schon, aber es kann trotzdem passieren, dass die Software vielleicht aus irgendeinem Grund nicht optimal funktioniert. Auch wenn da sehr viel Sorgfalt darauf verwendet wird. Also wenn man wirklich so was Sicheres haben will, nimmt man Ubuntu mit einer LTS-Version, die 5 Jahre lang unterstützt wird. Da werden dann über Sicherheitsupdates und solche Geschichten eingespielt, aber keine größeren Veränderungen an der Software vorgenommen.
Genau, und dann gibt es doch auch irgendwie noch was. Ist das dann dieses LTS vielleicht? Ubuntu Pro kann man ja dann auch noch sich kostenlos holen. Als Einzeluser, wo man dann auch irgendwie nochmal zusätzlich was hat. Aber ich glaube, das sind diese 5 Jahre oder 10 Jahre dann. Keine Ahnung.
Ja, die haben da was.
Da bin ich wieder der DAO.
Die haben da was verändert. Da bin ich nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, weil ich das nicht mehr so benutze, Ubuntu. Und die haben ihre Update-Zyklen jetzt auch ein bisschen verändert. Gibt's LTS noch?
Ja.
Das war immer Long-Term Support auf 5 Jahre.
Genau. Das habe ich auch. Also jetzt ich gucke gerade bei mir so rum.
Ich habe so dunkel im Hinterkopf, dass die vielleicht sowas wie eine Bezahlvariante noch anbieten wollten.
Ja, aber diese Bezahlvariante ist eben für, ich glaube, ich habe was gefunden. Diese Bezahlvariante ist für Einzelpersonen oder Privatpersonen ist die irgendwie trotzdem kostenlos. Irgendwas ist da. Du kannst, weiß ich nicht, wie viele Dinger nehmen und jetzt habe ich's. Ubuntu Pro. Sicherheitsaktualisierungen für bis zu 5 Geräte ist das kostenlos. Genau. Das muss ich bei meinem noch aktivieren, sehe ich gerade.
Das ist für 5 Rechner kostenlos, ist eine Erweiterung der LTS-Versionen, durch die man bis zu 10 Jahre Sicherheitsaktualisierung für bestimmte Pakete bekommt.
Siehst du, 10 Jahre.
10 Jahre.
Dachte ich mir jetzt, ja. 10 Jahre, genau.
Seit Oktober 2022 ist Ubuntu Pro bis zu 5 Rechner mit Desktop-Installation kostenfrei nutzbar. Okay. Dazu braucht man aber ein Ubuntu One-Konto.
Ja, das habe ich.
Da muss man sich registrieren.
Aber das kostet nichts.
Ja.
Da musst du dich registrieren, genau. Und dann kriegst du so einen Schlüssel, den du bei deinen Geräten in Anwendungen und Aktualisierungen eingibst und dann passt das. Dann läuft das. Genau.
Das klingt ähnlich wie bei Windows. Hat man Ubuntu Pro aktiviert, werden zusätzliche Paketquellen eingerichtet. Aha, mit Online-Aktivierung.
Aha.
Deswegen ist es bei vielen Leuten nicht mehr so beliebt in der Linux-Szene. Weil man sich da wie bei Windows online registrieren muss und man muss es online aktivieren. Und das ist nicht so mehr so die große freie Open-Source-Software dann, die man einfach benutzt, ohne dass man sich irgendwo online registrieren muss, was freischalten muss. Das erklärt, dass es auf Platz 9 abgerutscht ist. Ja, also die Firma Canonical, die Ubuntu herstellt, ist schon ein bisschen speziell in manchen Bereichen.
Ja, wenn sie mir zu sehr auf die Nerven geht, haben wir ja noch ein paar Distributionen, die ich noch ausprobieren kann.
Ja, es gibt noch ein paar hundert. Es sind tatsächlich Hunderte. Ich sehe es hier gerade nicht, wie viel hundert auf DistroWatch gelistet sind. Irgendwo gibt es die Zahl. Es sind einige Hunderte, aber manche sind ja dann wieder irgendwie so Variationen von anderen. Und viele basieren aufeinander. Irgendwo gibt es die Zahl, aber ich finde die gerade nicht.
Das ist Wahnsinn. Also von daher mache ich mir da keine Sorgen, ob ich bei Linux bleibe oder nicht. Ich denke, ich werde dabei bleiben. Ob Ubuntu oder Mint oder keine Ahnung. Noch bin ich bei Ubuntu, mir gefällt's gut und ja.
Ja, also wenn einem eine Distribution nicht gefällt, hindert einen niemand daran, eine andere zu verwenden.
Genau.
Das ist nicht wie bei Windows 11, dass man dann daran gebunden ist, wenn man die Windows-Software benutzen will, sondern man kann sich je nach seinen eigenen Vorlieben hier umorientieren.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. War ein sehr schönes Gespräch mit dir.
Das freut mich.
Wir sagen dann Tschüss und auf Wiedersehen demnächst in diesem Kanal.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.